Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung. Endlich ist Mai und das heißt, die sonnenreichsten Monate des Jahres beginnen. Das heißt auch, es wird jetzt jede Menge Solarenergie erzeugt. Haushalte mit einer PV-Anlage machen sich damit unabhängiger vom öffentlichen Stromnetz und senken ihre Stromkosten. Auch Haushalte mit einem flexiblen oder dynamischen Stromtarif profitieren in sonnenreichen Monaten von niedrigen Energiekosten. Und wenn uns durch den Iran-Krieg eines endgültig klar geworden sein sollte, dann, wir müssen langfristig wegkommen von fossilen Energien und hohen Energiepreisen und dafür brauchen wir insgesamt mehr Ökoenergie. Schließlich ist die Stromerzeugung aus Sonne, Wind und Wasser schon lange preiswerter als Strom aus Kohle und Atomkraft und klimafreundlicher sowieso. Und genau deswegen engagiert sich der Ökoenergieversorger Polarstern weltweit beim Bau neuer Ökokraftwerke. Und zwar für jede verkaufte Kilowattstunde. Denn die brauchen wir sehr dringend. Außerdem bekommt ihr bei Polarstern immer 100% Ökoenergie aus Europa. Und das ist zertifiziert vom TÜV Nord und dem strengen Grüner Strom-Label. Wenn ihr jetzt also an den Wechsel zu Ökostrom denkt oder ihr euch ein Elektroauto anschaut oder eine Wärmepumpe, dann solltet ihr euch Polarstern unbedingt einmal angucken. Geht am besten direkt auf polarstern-energie.de und berechnet euren Tarif. Und wenn ihr mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, dann bekommt ihr eine Gutschrift von 20 Euro auf eure nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 1. Mai 2026 mit
Freiheit,
einer skurrilen Nachricht,
der OPEC,
einer zweiten Meinung,
Palantir,
Santa Marta,
dem Regenwald,
Schamschaft zu Wasser,
Modalfiltern,
einer guten Nachricht,
dem Börsenticker,
einem Limerick der Woche,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. Fangen wir mit der skurrilen Nachricht an. Es geht um Jugendliche. Jeder hat eine Meinung zu Jugendlichen.
Ja, ich hatte sogar mal ein T-Shirt, da stand drauf, ich verachte Jugendliche.
Schön.
War von Knorkator, das ist Kunst gewesen, also das hatte nichts.
Ja, das war kein.
Mir das natürlich nicht zu eigen.
Also Jugendliche, die nachts rumlungern und nach 22 Uhr noch laut sind, sind ja zum Beispiel so ein Problem, das es überall gibt, das überall nervt und wo sich die alten Leute überall drüber aufregen. So. Und deswegen hat man sich in Deutschland gedacht, ja, dann bauen wir jetzt mal überall die Jugendclubs wieder auf, damit junge Leute Orte haben, an denen sie sich treffen können, ohne dass sie alle nerven. Nein, natürlich nicht. Es passiert natürlich nicht. Stattdessen gibt es einen Trend, und zwar zum jugendlichen Vergrämer. Das sind Geräte, Hochfrequenzgeräte, die Töne von sich geben, um junge Leute zu vertreiben, weil nur junge Leute diese Töne hören können. Und die sind unangenehm für die jungen Leute.
Ist das nicht mal als Hoax debunked worden?
Nee. Also, das ist gerade eine neue Geschichte, die tatsächlich kein Hoax ist, sondern es ist so geschehen in Adelebsen. Adelebsen ist im Landkreis Göttingen, wo sich der Bürgermeister gedacht hat, also hier werde ich mal am Rathaus zwei solche Hochfrequenzgeräte anbringen, um die hier herumlungernden Jugendlichen zu vertreiben. Die waren wohl so ein großes Problem, dass er sich nicht mehr anders zu helfen wusste. Die Taz hat das Ganze schön in der Reportage berichtet. Sie schreibt, seit rund 2 Jahren chillen Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren, ganz schlimmes Alter, abends an der Bank vor dem Rathaus, hören nachts laut Musik, hinterlassen Pizzakartons und Schmierereien, darunter die Postleitzahl, aber auch Hakenkreuze, haben schon einen Blumenkübel umgestürzt, einen Fahnenmast rausgerissen und 2x Bücher im Bücherschrank an der Rathausfassade angezündet.
Ja, okay, dann würde ich denen aber auch auf die Mütze geben. Also das ist ein bisschen viel jetzt gerade.
Das war viel. So, und weil die Polizei nicht in der Lage ist, Täter zu ermitteln und zu fassen, also es kursieren wohl ein paar Namen irgendwie im Ort und man munkelt, ne, wie es so ist auf dem Dorf, aber niemand nennt Ross und Reiter.
Das ist ja genauso wie mit der sogenannten Clan-Kriminalität hier in Berlin. Jeder weiß, wer es ist, aber solange du keine gerichtsfesten Beweise hast, kannst du halt nichts machen.
So ist es. Und dann heißt es, also wollen sie jetzt eben eine andere Lösung finden und die Taz schreibt dazu, nach dem ersten Versuch der Jugendlichen das Rathaus anzuzünden, sagt der Bürgermeister. Er meint den Bücherschrank, aber er stellt es halt in den Medien gerne so dar, als hätten die versucht, das Rathaus anzuzünden.
Eskalation.
Sei es dann ein leichter Schritt gewesen, Jugendschreck zu googeln.
Jugendschreck.
Okay. Und ich dachte, okay, das ist also wirklich, das ist die skurrile Nachricht der Woche.
Jugendschreck, finde ich super.
Und die Taz hat dann mal bei der Firma angerufen, die den Jugendschreck produziert und verkauft, um mal so rauszukriegen, ja, wer kauft denn das so? Gibt es noch mehr Gemeinden in Deutschland, die das haben? Aber die mag jetzt so nicht so über die KundInnen reden. Die Firma sagt, sie freut sich über jede Publicity. Die waren auch schon im NDR. Und sie haben wohl auch schon andere Gemeinden versorgt mit solchen Geräten. Also es ist ein Ding, der Jugendschreck. Und im großen Stil wird das Ganze tatsächlich in den Niederlanden erprobt. Rotterdam testet jetzt nämlich gerade, solche Geräte im öffentlichen Raum anzubringen. Und dann können AnwohnerInnen mit ihrem Smartphone und einer App auf dem Smartphone diese Geräte anschalten, wenn die Jugendlichen mal wieder zu laut sind.
Geil. Gibt's das vielleicht auch so als Taschengerät, dass ich so mit mir rumschleppen kann? Weißt du, wie früher TV Begone? Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das war so eine Universalfernbedienung für einen Schlüsselanhänger, die einfach nur ein Ausschaltsignal an alle Fernseher in der Umgebung geschickt hat. Und wenn dann irgendwie wieder mal in irgendeinem Laden irgendeine Glotze genervt, dann hast du halt einfach auf den Knopf gedrückt, ist alles ausgegangen.
Lass mich raten. Das fand ich praktisch. Das fandst du als Jugendlicher gut, ne?
Nee, eigentlich nicht. Da war ich schon reichlich erwachsen.
Äußerlich vielleicht, äußerlich. Ja, Jugendschreck, das war die Nachricht der Woche.
Ja, ich gucke gerade, es ist nicht ganz billig, so ein Gerät. Kosten Tausender. Aber wenn man mit einem Nachbarn so zusammenlegt, also.
Das Ende der Geschichte jetzt dort war, dass es gab so viel Protest dagegen, dass er gesagt hat, nee, okay, er schaltet die Dinge jetzt wieder aus. Aber er hat sich dann mit dem Gemeinderat auch geeinigt, dass sie alternative Orte für die Jugendlichen schaffen müssen. So. Ja.
Wäre jetzt mal die Frage, ob die Jugendlichen dann auch die alternativen Orte nutzen, weil jetzt ist es ja erst recht interessant, vorm Rathaus rumzupanken. Also ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee war, da überhaupt drüber zu reden. Ich hätte es halt einfach gekauft, draußen dran geklatscht und gedacht, gut, läuft.
Ja gut, du musst immer über Dinge reden, wenn du Staatsknete ausgibst, ne?
Ja, hätte
es halt privat bezahlen müssen.
Ja, hätte er ja machen können.
Hat aber nicht.
Ja, trotzdem. Naja, hätte sich einfach ein paar Leute gesucht. Hier, komm, lokaler Einzelhandel, gibt mal jeder einen Hunderter. Wir sorgen jetzt hier mal für Ordnung. Denn Ordnung muss sein.
Zu der Frage, wenn jetzt so ein Jugendclub tatsächlich geschaffen würde, ne, und so, und dann mit Sozialarbeitern und allem, da gibt es tatsächlich immer wieder Einwände, weil Jugendliche das oft nicht gerne nutzen, wenn sich Erwachsene das ausgedacht haben und da sollen die jetzt mal hin und da ruhig sein. Aber wenn die Jugendlichen diese Orte selbst gestalten können,
ja,
dann werden sie häufiger gut angenommen.
Ja, habe ich doch eine total schöne Sendung aufgenommen für die Arbeiterwohlfahrt mit dem, wie hieß er denn? Der Villa Pelikan, genau. Mit Villa Pelikan ist eben so ein Jugendclub. Ich glaube, der größte in Berlin ist draußen Marzahn-Hellersdorf, ist das, glaube ich, gewesen? Ja, Hellersdorf. Und die haben das ja so extrem demokratisch. Also die haben jede Woche Plenum und sagen halt selber, was sie machen wollen.
Ja,
und
genau.
So. Das ist ziemlich cool.
Ja, dann funktioniert das.
Ja. Tue ich mal in die Shownotes. War eine echt spannende Sendung. Ich habe auch viel darüber gelernt, weil so Leute wie ich mit dem Konzept Jugendclub nichts anzufangen wissen. Mhm. Also ich bin halt in Westdeutschland der 80er Jahre groß geworden und wir hatten sowas im Grunde nicht.
Ach, interessant.
Also, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass sowas, also es gab halt dann so die katholische Jugendgemeinde, die haben dann sonntags Disco gemacht oder so.
Ah ja, gut.
Aber so richtig mit Sozialarbeitern gespickt und dann vor allen Dingen in der Dimension wie die Villa Pelikan. Ich meine, die haben einen Fußballplatz da, die haben ein Open-Air-Konzert-Ding sie da, die haben eine Theaterbühne, Computerraum, you name it, they've got it. Also es ist schon echt krass, das Ding.
Das ist cool. Ja, bei uns gab es das Bürgerhaus und da gab es eben dann auch so Sozialarbeiter und da habe ich tatsächlich viel rumgehangen mit den.
Ich weiß nicht. Also wir haben überall rumgehangen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir jemand gesagt hätte, komm, lass mal hier zur Viking-Jugend gehen, die haben immer so schöne Angebote.
Ja gut.
Also die gab es bei uns.
Ah, okay.
Von denen haben wir dann auch mal deren Haus gemietet, um eine Party zu machen, um dann hinterher überhaupt erst zu kapieren, wer die Viking-Jugend ist.
Oh Gott.
Ist. Wir waren jung, mein Gott.
Ja, ja, gut.
Kann passieren und wir waren ja nicht so drauf wie die. Die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen, die erstellt jährlich eine Rangliste der Pressefreiheit, weil keine Freiheit ohne Pressefreiheit. Reporter ohne Grenzen bewertet das politische, das wirtschaftliche, rechtliche und das gesellschaftliche Umfeld und die Sicherheit für JournalistInnen. Und sie geben bekannt, zum ersten Mal in der 25-jährigen Geschichte der Rangliste der Pressefreiheit fallen mehr als die Hälfte aller Länder und Territorien der Welt in die Kategorie schwierig oder sehr ernst. Mhm. Gut ist die Situation nur noch in 7 Ländern, in denen lebt insgesamt 1% der Weltbevölkerung. Krass, ne?
Es ist auch nicht Deutschland, ne? Oder?
Jetzt weiß ich gar nicht, wie Deutschland genannt wird. Ist es gut? Nee, ich glaube nicht. Deutschland ist nur akzeptabel. Deutschland ist zufriedenstellend. Genau, das war es. Zufriedenstellend. Der Reihe nach. Den stärksten Rückgang der Pressefreiheit gab es dieses Jahr, beziehungsweise, gucken wir mal ein Jahr zurück, gab es im Report dieses Jahr im rechtlichen Bereich. Das heißt, Journalismus wird weltweit halt immer häufiger kriminalisiert. So Türkei, ne, sowas, Terrorunterstützung. In Demokratien passiert das allerdings auch. Mhm. Reporter ohne Grenzen nennt unter anderem Israel oder Japan. Norwegen ist schon wieder auf Platz 1. Mhm. Eritrea ist schon wieder auf dem letzten Platz, das ist 180. Syrien ist gut geklettert, was ich ganz cool finde, weil ne, also unter Assad war das halt, genau, ist ein gutes Zeichen. Und Deutschland, hatte ich ja gesagt, ist zufriedenstellend auf Platz 14 von 180. Reporter ohne Grenzen kritisiert in Deutschland ein zunehmend raueres Arbeitsklima für JournalistInnen. Ja. Platz 14 ist ein Rückgang um 3 Plätze. Und da geht es halt vor allen Dingen, ist das Problem, dass die, schreibt Reporter ohne Grenzen, auf der Straße und im Netz wachsenden Bedrohungslagen ausgesetzt sind. Redaktionen schildern das Reporter ohne Grenzen auch, dass vor allen Dingen bei so polarisierten Themen wie Nahostberichterstattung es doch immer wieder zu Übergriffen kommt und zu Behinderungen. Staatlicherseits werden Auskunftsrechte beschnitten. Sehen wir ja gerade in Berlin. Also der Berliner Senat hat ja versucht, das oder schafft es wahrscheinlich gerade sogar, das Informationsfreiheitsgesetz praktisch nichtig zu machen, sodass du überhaupt nicht mehr kontrollieren kannst, was die da eigentlich treiben. Und gerade dieser Berliner Senat, das muss man ja nur mal im Berliner Tagesspiegel nachlesen, der treibt ja so einiges, Griff in die Kasse und sowas, was da passiert. Ja. Die werden auf der Straße von Extremisten bedroht. Der Staat unternimmt dagegen zu wenig oder fast gar nichts. Und obendrauf kommt eine Delegitimierung. Also Journalismus wird die Rechtmäßigkeit abgesprochen. Oder es wird halt behauptet, JournalistInnen würden ja sowieso alle lügen.
So. Und sind alle links.
Und sind alle links. Ich wollte gerade sagen, besonders ist das ja ein Vorwurf, diese Lügenpresse aus der politischen Rechten. Wenn du allerdings dann mal guckst, was die politische Linke so zum Beispiel beim Thema Israel treibt, ja, da sind auch diese Leute nicht wirklich frei von Schuld, muss man fairerweise mal dazu sagen.
Schwierig. Ist immer sehr nah an der Schuldumkehr sowas. Ich finde, man muss halt beide Probleme gleichzeitig diskutieren können.
Naja gut, aber wenn ich über Pressefreiheit rede und sage, die ist bedroht, dann kann ich nicht nur sagen, die ist nur von rechts bedroht, weil, sorry, aber die antiimperialistische Linke, die hier im Moment aufmarschiert, bedroht halt genauso die Pressefreiheit.
Ja, da kann zum Beispiel Nicolas Potter von der Taz ein Lied von singen.
Zum Beispiel. Ja. Top 3, Norwegen, Niederlande, Estland. Hm. Ich weiß nicht, wie das Gegenteil von Top 3, wie heißt denn das Gegenteil von Top 3? Worst 3?
Ja.
3. Von hinten? Eritrea, Nordkorea, China, Deutschland, wie gesagt, Platz 14 vor Litauen und hinter Liechtenstein. Die USA auf Platz 64, 7 Punkte abgerutscht, vor Panama und hinter Botswana.
Tja.
Und ich sag's nochmal, keine Freiheit ohne Pressefreiheit.
Nee.
Das bedeutet, um es nochmal klar zu sagen, wenn nicht alle im Land die Möglichkeit haben, die Mächtigen gefahrlos zu kritisieren und das auch noch möglichst einfach verbreiten können, dann können die Mächtigen machen, was sie wollen. Und wo Willkür herrscht, herrscht das keine Freiheit. Da herrscht irgendetwas anderes. Das heißt dann nicht, dass du irgendwo hinschreiben darfst, wenn die Berliner CDU das Vergaberecht mal wieder missachtet hat, sondern das heißt notwendigerweise auch, dass das auf eine Weise verbreitet werden können muss, über die sich so viele Menschen wie möglich informieren können und zwar frei informieren können. Mhm. Das reicht also nicht, wenn wie in Ungarn zwar irgendwo online publiziert werden kann, die Massenmedien aber unter staatlicher Kontrolle bleiben. Was ja einer der Gründe ist, warum die extreme Rechte und auch Teile der radikalen Rechten in Deutschland so gerne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schleifen würden.
Ja.
Weil der ist allen Menschen frei zugänglich und arbeitet nach nachvollziehbaren Standards. Also der arbeitet legitim.
Ja.
Sodass am Ende immer möglich ist, die Wahrhaftigkeit der Berichterstattung zu überprüfen. Das macht natürlich keiner gerne, weil das ist viel Arbeit. Und darum wird halt ständig versucht, die Arbeit der Öffentlich-Rechtlichen zu delegitimieren. Haben wir ja gerade wieder gesehen mit diesen ganzen, dieser Klageflut vor den Verwaltungsgerichten, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, wo sie nach einem, war das das Bundesverwaltungsgericht oder was sogar das Verfassungsgericht, das hatte gesagt, ja natürlich, man kann den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren, also man kann den auch verklagen, wenn man der Meinung ist, dass der nicht ausgewogen ist, aber dann müsst ihr mal beweisen, dass er in seiner Gesamtheit nicht ausgewogen ist. Mhm. Und da gab es halt so ein kleines Schlupfloch und da sind diese ganzen Querdenker reingesprungen und haben die Verwaltungsgerichte wirklich überrannt mit Klagen.
Na toll.
Was auch total nett ist, weil die müssen sich damit beschäftigen. Naja. Das heißt, die Verwaltungsgerichte haben dann keine Kapazität, sich um echte Probleme zu kümmern. Ja, und dann können diese Dullis hinterher wieder sagen, ja, das Gericht kümmert sich ja um nichts. Ja, es kümmert sich halt um deine komische Scheißparanoia.
Ja, oh, das ist echt auch so eine, naja, never-ending Story
das ist,
mit den.
Das ist vor allen Dingen, ist das ein Soziotop, die kannst du wirklich, also, oh, ja.
Aber wir haben
Ich würde die gerne zurücklassen können, aber geht
können
ja
wir nicht. Sie gehören zu dieser Gesellschaft, wir müssen
genau.
Irgendwie mit ihnen
geht
umgehen.
Ja, genau.
Wir haben ja in den letzten Sendungen viel über Vorschläge für eine Gesundheitsreform gesprochen. Die hast du immer hier referiert. Und auch darüber,
ich hatte
was
so keinen Bock mehr heute.
Ja, kann ich verstehen. Wir haben auch viel darüber gesprochen, was Frau Warken jetzt aus dieser Kommission oder an Vorschlägen aus dieser Kommission tatsächlich umsetzt oder ins Gesetz geschrieben wird. Und da ist ja auch die Pflicht zur Zweitmeinung bei Operationen mit dabei. Mhm. Und ich will jetzt gar nicht dazu jetzt viel über Deutschland sagen, sondern ich habe zwei ganz spannende Studien gefunden aus anderen Ländern, die diese Idee unterstützen, also sich bei Operationen eine Zweitmeinung zu holen. Und zwar hat eine Studie aus Helsinki herausgefunden, dass eine sehr häufige Operation am Knie, und zwar die partielle Meniskusresektion, nicht nur nichts nützt, sondern die Situation für viele sogar verschlechtert hat.
Das war ja auch tatsächlich das, was Sie zumindest im ersten Entwurf da rein formuliert haben, dass Sie mit Knieoperationen anfangen wollen, diese zweite Meinung zu machen.
Ja, wahrscheinlich, weil es da einfach auch die größte Evidenzbasis für gibt, da nochmal genau hinzuschauen. Die Studie basiert auf der Beobachtung von PatientInnen über 10 Jahre hinweg. Also Leute, die operiert wurden, aber es gab auch eine Vergleichsgruppe von Leuten, die keine echte, sondern eine Placebo-OP erhalten hat. Ja. Das fand ich ja auch schon mal, das ist ewig her, irgendwann in der Geo vor vielen, 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 vielen Jahren, ein Artikel über den Placebo-Effekt. Und diese Placebo-OPs sind ein Ding.
Also, ja.
Der Placebo-Effekt ist so super faszinierend. Du kannst die Leute anritzen und wieder zunähen und die denken, die hatten eine OP und dann geht's ihnen besser.
Es gab auch mal eine groß angelegte Studie, die das mit Akupunktur gemacht hat.
Aha.
Und da ist halt auch rausgekommen, dass Akupunktur nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt. Trotzdem kann man die, wenn man will, so exzerpieren, dass Akupunktur sinnvoll ist.
Ja.
Und das machen diese ganzen Schwurbler natürlich.
Natürlich.
Ich glaube, Gerax hieß die Studie, glaube ich. Haben wir einen Faktencheck heute?
Ja, Nando macht
dann
das
guck heute. Doch mal. Dann guck doch mal, dann muss ich es nicht rausgraben.
Na jedenfalls, also man hat etwas über 100, also knapp 150 Leute waren das, die randomisiert in diese beiden Gruppen reingeteilt wurden. Und dann hat man eben sie beobachtet, manche über 5 Jahre, aber viele eben auch über 10 Jahre. Und die Leute waren zwischen 35 und 65 Jahre. Also so, ne, ich habe auch gerade ein bisschen Knieprobleme, also das typische Alter.
Ja,
und das Ergebnis war, dass Patienten, die sich wirklich der echten Operation unterzogen hatten, nicht davon profitiert haben, sondern in einer Reihe von echten, also die haben wirklich dann auch gemessen, also echte Messgrößen, die man hat, um die Kniefunktion zu beurteilen, um das Schmerzempfinden zu beurteilen oder auch sind die Symptome jetzt verschlimmert. In all diesen Bereichen haben die schlechter abgeschnitten. Und tatsächlich war es dann sogar so, dass manche dann nochmal operiert werden mussten. Also, dass sozusagen diese OP dann andere OPs noch nach sich gezogen hat. Es gab auch in der Vergleichsgruppe Leute, die noch eine OP hatten dann hinterher. Aber es waren wesentlich weniger. Also es ist wirklich signifikant mehr Probleme, als dass es irgendwas
mehr
hilft.
Mehr Probleme, wenn du schneidest, als wenn du nicht schneidest.
Ja.
Haben die das auch qualitativ und also konnten die sagen, warum das schädlicher ist?
Nee, sie konnten nur sehen, dass. Ne? Und auch wirklich dann so im Röntgenbild sehen, so dass bestimmte Arthritis und ich kann die ganzen medizinischen Begriffe nicht, aber wirklich.
Ja, du bist noch nicht alt genug. Komm mal in meine Welt.
Medizinische, pathologische Erscheinungsformen sich verschlimmert haben und stärker verschlimmert haben in dieser Gruppe, die operiert worden ist, als bei Leuten, die nicht operiert worden sind. Mhm. Den Kausalzusammenhang wissen sie noch nicht, aber es ist halt erstmal so. Und deswegen,
ich hätte Theorien, aber das wäre Küchenpsychologie,
genau,
das lasse ich mal.
Ich hatte auch Theorien, aber ich lasse die auch weg. Das haben sie halt nicht untersucht. Und dann fand ich noch eine andere Studie, die kommt aus England. Da geht es um Martha's Rule. Hast du das schon mal gehört?
Nee.
Das ist ein Gesetz, das ist auch relativ neu. Seit 2024 gilt es in England, ist benannt nach Martha Mills. Das ist eine 13-Jährige gewesen, die 2021 im Krankenhaus gestorben ist an einer Sepsis. Und der Fall war so, dass die Eltern halt gesehen haben, und seinem Kind geht es immer schlechter, und versucht haben, das irgendwem in diesem Krankenhaus zu sagen, so, hallo, unserem Kind geht sehr, sehr schlecht. Könnte das vielleicht auf die Intensivstation nochmal untersucht werden? Irgendwas. Aber es wurde sich nicht darum gekümmert und sie ist dann halt tatsächlich gestorben. Und seitdem, oder dieser Fall hat eben eine große Debatte ausgelöst, seitdem gibt es dieses Gesetz in England. Und das funktioniert so, dass PatientInnen, Angehörige und aber auch MitarbeiterInnen im Krankenhaus eine vom Krankenhaus betriebene Hotline anrufen können, wenn sie sich irgendwie Sorgen um den Zustand oder die Behandlung einer Person machen oder eben sich selbst, und können dann eine schnelle Überprüfung der Versorgung anfordern. Ah. Also eine zweite Meinung.
Aber praktisch als Amtshandlung.
Ja.
So wie eine Anzeige.
Ja, jedes cool. Krankenhaus hat diese Hotline. Du kannst da anrufen und dann gibt es eine zweite Meinung. So. Das gilt, wie gesagt, seit 2024. Noch nicht so lange. 18 Monate sind es jetzt. Wird evaluiert, also die Daten werden gesammelt. Das NHS England sammelt die Daten und hat festgestellt, in diesen 18 Monaten gab es um die 12.000 Anrufe bei solchen Hotlines im Rahmen von Martha's Rule. Etwa einer von drei, also 4.000, haben dann tatsächlich dabei geholfen, einen Patienten zu identifizieren, bei dem sich der Gesundheitszustand verschlechtert hatte.
Wow.
4.000.
Damit hätte ich nicht gerechnet.
Und von diesen 4.000 waren 3.000, also drei Viertel, durch die Patientinnen oder die Angehörigen getätigt worden. Und nochmal 1.000, also ein Viertel immerhin, vom Krankenhauspersonal selbst.
Auch cool.
Also Leute, die vermutlich nicht selbst irgendwie entscheiden können, aber finden, dass mal irgendwie anders entschieden werden muss. So.
Das ist sowieso, also du warst ja, glaube ich, noch nie im Krankenhaus. Ich habe ja schon häufiger in meinem Leben in der Klinik gelegen und das war immer so, dass die Pflegerinnen und Pfleger
die wissen,
letztlich
was geht, ja.
viel besser Bescheid wussten als die Ärzte und Ärztinnen. Mhm. Das waren so, also vor allen Dingen bei Susanne, so, mir geht's nicht gut. Ja, warten Sie, weißt du, so die, dann war Visite irgendwie, die Ärzte, meistens waren es Typen zu meiner Zeit, also ich war auch länger nicht mehr in der Klinik, haben das dann gerne mal abgetan, konnten mir überhaupt keine richtige Auskunft geben, so wie lange muss ich hier eigentlich noch bleiben? Und ich weiß noch, ich hab nur 7 Wochen im Krankenhaus verbracht und keiner konnte mir sagen, wie lange ich da noch bleiben musste. Bis auf eine ältere Schwester, die meinte, bis Ostern bist du raus. Und Ostern war ich raus.
Sehr gut.
Also, das ist, die haben einfach, das ist ein Erfahrungswissen, das wahrscheinlich noch nicht mal, ich sag mal, in eine Didaktik zu überführen ist, sodass man das den Leuten beibringen könnte. Die merken das halt einfach.
Ja.
Ist schon cool, ja.
Aber
cool.
Nur ein Viertel dieser 4.000 war Krankenhauspersonal, drei Viertel, und das ist was glaube ich, das Krankenhauspersonal oder die Ärzte auch oft unterschätzen, auch die PatientInnen und ihre Angehörigen haben Erfahrungswissen, das sie mitbringen. So.
Ja. Aber der weitaus überwiegende Teil hat wahrscheinlich auch einfach nur eine Anspruchshaltung.
Ja gut, ne, also 4.000 aus 12.000, klar. Also es waren 8.000 Fehlalarme dabei, so kann man es ja auch lesen. Aber trotzdem. Ne?
Was mich wundert ist, diese Beschwerdestelle ist beim Krankenhaus angesiedelt. Mhm. Und typischerweise führt das ja dann dazu, man will ja seinen Kollegen keine Unannehmlichkeiten. Das ist so ein bisschen wie Polizeibeschwerdestelle bei der Polizei. Ne? So, ja, der Polizist hat mich verhauen. Ja, nee, hat er nicht. So, geh weg. Mich wundert, dass das überhaupt so gut funktioniert. Also ich hätte eher gedacht, dass da jemand sitzt, der die Beschwerde annimmt und sich denkt, ah ja, komm, wir machen dem Professor Schneidereit ja jetzt mal keinen Stress.
Du, es geht ja um Leben und Tod. Und ich glaube ganz ehrlich, dass die meisten Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, auch wenn sie gestresst sind, auch wenn sie von den Menschen dort genervt sind und sonst irgendwas, am Ende wollen sie schon Leben retten. Also das glaube ich schon. Insofern sehen sie vielleicht einfach auch ein, dass es sinnvoll ist. Und tatsächlich, insgesamt, sagt die Erhebung des NHS, wurden über 500 Leben gerettet in 18 Monaten. Also in der Zeit, die es jetzt dieses Martha's Rule in England gibt. Und ich finde das fantastisch. Ich möchte das bitte auch bei uns.
Die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben gesagt, dass sie heute, am 1. Mai, ganz kurzfristige Ankündigung war das die Woche, die OPEC und die OPEC Plus, das ist ungefähr dasselbe, nur ein bisschen erweitert, die OPEC verlassen werden. Die OPEC ist die Organisation erdölexportierender Länder, ist 1960 gegründet worden, deren Zweck ist, und das finde ich sehr süß, die Koordination der Erdölpolitik der Mitgliedstaaten. Was sie halt machen ist, sie regulieren Fördermengen, damit regulieren sie das Den Angebot Preis. Am Weltmarkt und damit regulieren sie die Preise. Ne? Genau. Mit dabei sind Algerien, Guinea, Gabun, Iran, Irak, Kongo, Libyen, Nigeria und. Früher waren auch mal Katar, Ecuador dabei, noch ein paar mehr. Also die OPEC ist im Grunde ein Kartell, das den weltweiten Ölpreis kontrolliert. Und das machen sie, indem sie bestimmen, wie viel Öl auf dem Markt angeboten wird. Und dazu legen sie pro Land Fördermengen fest. Daran halten sich nicht immer alle Länder, weil die haben natürlich auch nationale Interessen, brauchen gerade Geld, verkaufen halt einen Barrel mehr. Und die OPEC hat auch nicht hundertprozentig Macht über den Markt, weil es gibt halt Länder, die machen da nicht mit. Die USA zum Beispiel exportieren auch aberwitzig viel Öl, haben aber mit der OPEC nichts zu tun und können im Prinzip ihre Preise selbst festlegen. Sind aber witzigerweise von der OPEC abhängig, weil ihre Infrastruktur nicht in der Lage ist, das heimische Rohöl zu verarbeiten. Und darum müssen sie es importieren. Gibt halt unterschiedliche Qualitäten von Rohöl. Also sie haben nicht die komplette Kontrolle, müssen sich aber letztlich irgendwie trotzdem an die OPEC halten. Ist ein bisschen wie bei den Zentralbanken. Weißt du, die Europäische Zentralbank kann auch nicht alles regeln, weil weltweit die Märkte halt auch abhängig sind von der Federal Reserve Bank in den USA.
Tja.
Die wichtigsten und also größten Player in der OPEC sind Saudi-Arabien, Kuwait und die Emirate. Saudi-Arabien ist ein sogenannter Swing Producer. Die Saudis, sie haben die größten Reserven, also Ölreserven im Boden und viel Geld auf dem Sparbuch und können darum am flexibelsten an den Fördermengen rumspielen. Und das macht sie im Grunde zum Chef der OPEC. Weil wenn die anderen rumbocken, können die Saudis halt mal schnell den Hahn aufdrehen. Ja, dann wird der Markt geflutet. Alles wird billiger. Die Saudis fördern so billig, dass es ihnen fast egal sein kann. Außerdem haben sie genug Kohle auf der hohen Kante, dass sie auch mal ein bisschen Einnahmeausfälle wuppen können. Oder sie drehen es halt zu. Die Emirate können das auch. Also die haben sich das sozusagen geteilt, so ein bisschen in der OPEC. Also die Emirate fördern auch sehr, sehr billig. Aber die haben erstens aus diversen geopolitischen Gründen, also gar nicht so sehr Ölgründer, die haben schon länger Beef mit Saudi-Arabien. Und die haben halt auch keinen Bock, sich letztlich von den Saudis die Förderquoten diktieren zu lassen. Weil die Saudis haben halt gut doppelt so viel im Boden, wie die Emirate noch im Boden haben. Der Spiegel schreibt, kein anderes Land der Welt kann Öl günstiger fördern. Deshalb dürften die Saudis auch in einer deutlich weniger fossilen Welt noch der letzte Anbieter sein. Entsprechend groß ist Riads Interesse an Stabilität. Das gilt für die Preise, die Profite und für die Ölnachfrage. Die Emirate scheinen andererseits so schnell wie möglich noch Geld verdienen zu wollen, bevor der Preis so weit gesunken ist, dass sich die Förderung nicht mehr lohnt oder nicht mehr so viel Kohle reinkommt, wie sie gerne hätten. Obwohl sie halt ähnlich billig produzieren können wie die Saudis, aber die Saudis halten halt länger durch, weil die haben doppelt so viel. Mal gucken. Mal gucken, wie lange wir können. Das merken die USA ja gerade auch im Iran, wie das mit dem Durchhalten ist. Und weil die Emirate jetzt rausgehen, können sie in Zukunft beliebig viel oder wenig Öl exportieren, ohne sich an irgendwelche Vorgaben der OPEC zu halten. Momentan geht sowieso nichts, ne, weil Straße von Hormuz, gibt übrigens eine Webseite, ist the street of Hormuz open.
Endlich hat es jemand gemacht.
Ja, es gibt auch einen Blue Sky Account.
Sehr gut.
Das ist auch, I'm still not open. Also die Emirate produzieren momentan ungefähr 2/3 ihrer Kapazitäten. Also verkaufen 2/3 dessen, was sie theoretisch verkaufen könnten. Die könnten also gut Geld verdienen, wenn sie irgendwann demnächst, wenn dieser Unsinn im Iran mal zu Ende sein sollte, wenn sie demnächst so viel verkaufen dürften, wie sie könnten. So, momentan können sie das nicht, wie gesagt. Und darum, und das ist cleveres Timing, hat diese Meldung, dass sie jetzt ausgetreten sind, praktisch keine Wirkung auf den Ölmarkt.
Ja, sehr gut.
Ist ganz clever eigentlich. Ja, später dann eben doch, ne? Weil wenn die den Markt fluten, sinkt der Ölpreis, dann damit werden dann Erneuerbare unattraktiver. Und darum können die dann länger mehr Geld mit dem Öl verdienen. Weil je attraktiver die Erneuerbaren werden, desto billiger wird das Öl. Und die Saudis wollen weiter Geld finden, dann hauen die Saudis einfach doppelt so viel raus und dann gucken die Emirate halt in die Röhre. Wenn die allerdings in Zukunft an ihrer Kapazitätsgrenze produzieren und dann der Ölpreis ordentlich sinken sollte, haben die keine Reserven mehr, um irgendwie nachzusteuern und müssen dann die Kohle nehmen, die reinkommt. Also sie können dann nicht sagen, ja, dann verkaufen wir jetzt halt 1 Million Barrel mehr, weil wir haben nur noch 5 Barrel übrig. Das ist ein ganz interessantes Ding, was da gerade passiert. Das ganze Ding ist geopolitisch noch viel interessanter als bloß, was das Öl betrifft, weil da wird gerade eine ganze regionale Ordnung durchgerüttelt. Einerseits durch dieses Ölgedöns, dann durch den Überfall der Amis auf den Irak, in den Iran, Entschuldigung, Irak war ja 2003. Dann hängen da noch andere Ölproduzenten dran, die Russen, die Araber sind in Afrika aktiv, China hat so seine Interessen. Das könnte alles noch sehr, sehr interessant werden. Ich fürchte bloß nicht im positiven Sinne.
Nee.
Und das Einzige, was für Europa da interessant sein könnte, denke ich mir, ist halt der Umstand, dass wir immer noch abhängig von diesen ganzen Wirrköpfen da unten sind.
Ja.
Weil wir es eben nicht schaffen, uns von Fossilen unabhängig zu machen. Ganz im Gegenteil, gerade Deutschland liefert sich denen ja gerade umso stärker aus. Es gibt 3 Artikel, die ich interessant fand, sind leider alle hinter einer Paywall, aber vielleicht habt ihr Freund oder Freundin, die euch da mal reinlesen lassen. Zeitartikel kann man zumindest für die ersten paar Abrufe als Geschenklink bei uns aus den Shownotes popeln und die anderen beiden Artikel gibt's im Spiegel.
Wunderbar. Ja, ich hab's diese Woche ein bisschen mit den Marthas, eben war Martha's Rule, jetzt gucken wir nach Santa Marta. Und vielleicht sind Marthas einfach gerade die allercoolsten, ja, weil sie diese. Weil sie,
ist der Plural nicht Marten?
Ja, Marten. Die stehen einfach für Hoffnung gerade, sag ich jetzt mal. Und Santa Marta, das ist eine Stadt in Kolumbien und in dieser Stadt haben sich diese Woche über 50 Staaten zu einer Klimakonferenz getroffen. Die ging vom 24. bis 29. April. Und es waren, glaube ich, 5 sehr produktive Tage. Jetzt denkt man vielleicht so, Klimakonferenz, ist die nicht erst im November oder im Dezember? Und das stimmt auch. Also Ende des Jahres findet dann wieder die jährliche UN-Klimakonferenz, die COP, statt. Die letzte COP, die COP30, war ja in Belém letztes Jahr. Das Problem an der COP ist aber, und das hat Daniela Duran, die beim kolumbianischen Umweltministerium arbeitet, bei NPR gesagt, das Problem bei der COP ist, dass da eben auch die Ölstaaten, von denen wir es ja gerade hatten, mit dabei sind und die haben sehr große finanzielle Interessen daran, ihr Öl weiter zu verkaufen.
Ach.
Und deswegen.
Wie kommt denn das?
Bremsen die halt diese COPs immer so krass aus. Also es war ja zum Beispiel immer wieder die Frage, wird die COP, also die Klimakonferenz, wird die Klimakonferenz der UN es schaffen zu sagen, wir müssen raus aus den Fossilen? Und nein, sie haben es nicht geschafft, weil eben auch die Ölstaaten dabei waren. Und in Santa Marta ist es nicht so. Also alle, die da sind, sind sich immerhin schon mal einig, dass wir raus aus den Fossilen müssen. Und
das sagen alle.
Nee, das sagen alle.
Das sagt sogar Katharina Reiche.
Letztendlich sagt sie das nicht, weil wenn sie das meinen würde, sagen wir es mal so rum, vielleicht sagt sie das hier und da, aber wenn sie es wirklich meinen würde, würde sie natürlich eine ganz andere Politik machen. Genau, und hier ist der Kommentar auch nochmal von Daniela Duran, also aus dem kolumbianischen Umweltministerium, wie das in Santa Marta ist.
So it's not about whether we need it or not, which is the conversation that we have in COP. It's countries saying, I want it, and other countries saying, we don't want it. It's here a process to discuss how are we going to do it. This is a space for those who are ready to move forward.
Also ein Ort für alle.
Das ist ja undeutsch.
Ja, und irgendwie während Deutschlandfunk, da habe ich das auch gefunden, dieses Thema, das war so eine Nachrichtenmeldung. Im Guardian war fast jeden Tag ein Artikel aus und über Santa Marta und was da so beschlossen wird und wer da so alles ist. Und die haben sich da war einfach auch jemand vor Ort, die haben sich da sehr intensiv mit beschäftigt.
Interessant.
Ja.
Ich hatte das im Deutschlandfunk nämlich auch gelesen und dachte, ach, mehr Informationen gibt es dazu nicht, oh, das ist ja schade.
Mhm.
Mehr Informationen hatte der Deutschlandfunk keine Lust zu bringen.
Ja,
Aber wahrscheinlich in irgendeinem Format, was irgendwo, Hintergrund oder weiß der Geier was. Aber das verlinken die ja nicht in ihren Nachrichtenmeldungen. Also ja. Die machen ja keine, das, was ja schlau wäre, wenn die wenigstens im Netz, wo ich dann die Nachrichten des DLF nachlese, wenigstens Links auf, wie nennt man das denn, Related Content irgendwie setzen würden oder so. Das machen die ja leider nicht, ja.
Jedenfalls, die Frage ist ja, was ist denn jetzt das Ergebnis eigentlich dieser Konferenz? Und erstmal war es wohl eine große Befreiung für alle, die da waren, einfach Gleichgesinnte zu treffen und nicht die ganze Zeit irgendwelche faulen Kompromisse mit Ländern suchen zu müssen, die halt keinen Bock haben. So. Sondern zu wissen, so okay, wir sind hier auf einer Linie und wir wollen raus aus den Fossilen. Da gab es dann auch eine Abschlusserklärung und der Guardian schreibt eigentlich von der regelrechten Euphorie, die da in Santa Marta geherrscht hat, einfach wenn man das auch so nicht kennt.
Also das, ja, das dabei ist das so bescheuert irgendwie. Dass, wollen wir die Erderwärmung begrenzen? Wenn wir sagen, ja, dann gibt es nur einen einzigen Weg dahin, raus aus den Fossilen. CO2-Emissionen abschalten. Und das geht nur, wenn wir aufhören zu verbrennen.
Ja.
Dass man das überhaupt noch, also das, ja. Nach wem sage ich das?
Ja. Naja, und dann wohl auch sehr angenehm, dass im Mittelpunkt die Wissenschaft stand. Also nicht nur irgendwelche gefühlten Wahrheiten oder so he said, she said, ja, und irgendwelche Lobbyinteressen, die noch mit reinspielen. Das ist ja auch ein großes Ding dann bei den COPs. Ne? Die Lobbys sind ja viel stärker vertreten als zum Beispiel die Wissenschaft oder die NGOs. Es gab wirklich nur Wissenschaft auf den Bühnen, echte Studien, echte Lösungsansätze, echte Daten, mit denen man halt auch dann arbeiten kann und gucken kann, okay, was bringt denn jetzt am meisten so? Und was wohl auch sehr anders war, war, dass die Probleme und Bedürfnisse des globalen Südens hier im Mittelpunkt standen. Es war halt in Kolumbien, also Deutschland hatte auch jemanden dort, ein Staatssekretär aus dem Umweltministerium war dort. Aber so, es haben sich vor allem eben auch die Länder, also die Länder des globalen Südens sind ja auch viel stärker noch betroffen aktuell vom Klimawandel, wobei man immer vergisst, dass Europa der sich am schnellsten erwärmende Kontinent ist, ne?
Und die ersten, die es abkriegen, falls die nordatlantische Umwälzung tatsächlich sich abschwächen sollte.
Ja. Auch das, aber die Auswirkungen des Klimawandels sind jetzt schon und schon seit Jahren im globalen Süden schon spürbarer, ne? Weil die einfach auch teilweise auf einem höheren Level gestartet sind oder auf einem niedrigeren, je nachdem, was man betrachtet. Also wenn man jetzt die Inseln betrachtet, die vom steigenden Meeresspiegel betroffen sind. Und auf dieser Konferenz haben sie jetzt gemerkt, aha, ja, wenn wir dem globalen Süden, also wenn wir einander zuhören, dann kann eigentlich, können die westlichen Industrieländer sehr viel so über ihre eigenen Denkfehler lernen, weil was die, was hier so die übliche Praxis ist, ist ja, dass Banken, aber auch so die Anleihemärkte sehr gerne zinsgünstige Kredite, immer noch sehr gerne zinsgünstige Kredite an fossile Brennstoffindustrie geben, wo ja auch die meisten in sehr wohlhabenden Nationen überhaupt sitzen, ohne dass die Risiken, was Klima und vielleicht auch später mal gestrandete Vermögenswerte angeht, zu berücksichtigen. Das wird einfach so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Und gleichzeitig wollen viele Länder im globalen Süden gern in die Erneuerbaren investieren, können es aber nicht tun, weil sie zum Beispiel so hohe Zinszurückzahlungen haben und weil sie noch auf den Import fossiler Brennstoffe angewiesen sind, die aber sehr, sehr teuer sind aktuell. So, das heißt, hier müsste halt eigentlich auch ein globales Umdenken stattfinden. Wie finanzieren wir denn was und wo, um eben die Transformation voranzubringen? Und immerhin, diesen Umdenkprozess hat man jetzt in Santa Marta schon mal losgetreten. Und das sind jetzt nur so ein paar Impulse. Wie gesagt, es gibt, die verlinke ich auch alle im Guardian, ganz viele Artikel dazu, was da so besprochen wurde. Die sind alle nicht hinter einer Paywall. Also der Guardian ist ja paywallfrei und
nimmt gerne Spenden.
Nimmt sehr gerne Spenden.
Paywallfrei, Spenden erwünscht über uns.
Oder wenn man tatsächlich, ich habe ja die Guardian-App, also ich lese ja meinen Guardian jeden Morgen beim Kaffee. Wenn man die haben will, muss man ein bisschen mehr zahlen. Also ich zahle jetzt, weiß nicht, 12 Euro im Monat oder so. Aber das ist ja auch völlig okay. Genau. Und nächstes Jahr ist es dann in Tuvalu. Und da habe ich echt überlegt, da hinzufahren, weil ich, das sind so Events, die brauche ich manchmal einfach so für mein eigenes psychisches Wohlbefinden.
Du willst nach Tuvalu fahren?
Ja, na, jetzt ist natürlich wieder total schlimme Klimabilanz, ich weiß. Aber die wichtigste Frage, finde ich, für uns ist ja, was macht Deutschland? Und gut, wir haben Katharina Reiche. Erstmal machen wir die nächsten 3 Jahre nicht so viel. Aber was macht die EU? Und während man Katharina Reichert leider abschreiben muss, hat Ursula von der Leyen diese Woche bei der CDU-CSU-Fraktionsklausur in Berlin gesagt, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass unsere große Abhängigkeit von importierter fossiler Energie uns verwundbar macht. Zitat Ende.
Im Grunde muss man den Amis noch dankbar dafür sein, dass sie den Iran überfallen haben.
Ja, tatsächlich. Das habe ich diese Woche schon sehr oft gedacht.
Das ist der Treppenwitz der Geschichte, den wir da erleben.
Weil es wirklich...
Fürs Klima hätte das keiner gemacht, aber für die nationale Sicherheit.
Ja, und auch die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist natürlich auch am Kriseln. Ja, also tatsächlich, sie hat ja eigentlich schon mal vor vielen, vielen Jahren, als die Fridays for Futures noch groß waren, mal den Green New Deal losgetreten, also Ursula von der Leyen jetzt, und war ja mal überzeugte Klimaschützerin, bis dann halt der Wind sich in Europa gedreht hat und man über das Klima nicht mehr so viel gesprochen hat. Und tatsächlich muss man sagen, es ist wirklich, das ist der Treppenwitz. Also global wird unter den Leuten, die sich mit dem Thema auskennen, ne, also so sowohl mit Wirtschaft als auch Klima, das inzwischen so diskutiert, dass es ein Point of No Return ist.
Mhm.
Also was so
da bin ich dann ja nochmal gespannt, weil die Beharrungskräfte der Konservativen, die sind natürlich extrem stark. Ne?
Das stimmt, aber diese Beharrungskräfte scheinen sich jetzt zumindest bei Ursula von der Leyen darauf zu beschränken, dass sie dann halt sagt, naja, Atomkraft ist mindestens genauso wichtig wie erneuerbare Energie. Ich denke halt auch, Mann, Leute, also übrigens hat sie ein neues Wort geschaffen noch bei dieser ganzen Sache. Sie hat gesagt, für uns ist wichtig, dass der Weg nach vorne bei der Energie Technologieneutralität ermöglicht. Das ist die alte Technologie-Offenheit an neuem Gewand.
Ach so, das okay, also doch festhalten an Althergebrachtem.
Jein, also sie sagt, deswegen fördert die Europäische Union nicht nur massiv den Ausbau erneuerbarer Energien, der Batterien und moderner Netze, sondern investiert eben auch in die Forschung an modularen Kleinreaktoren.
Small Modular Reactors. Jeder weiß, dass die Dinger für den Arsch sind. Das konnte man nachsehen. Ich habe einmal in irgendeiner Sendung darüber geredet. Dann hat irgendein Hörer oder eine Hörerin gesagt, hier, lies dir das mal durch. Das habe ich mir durchgelesen. Seitdem ist das Small Modular Reactors sind mindestens so ein Kokolores wie große Reaktoren. Ah. Naja.
Ich weiß auch nicht, was das ist. Also ich meine... Weil ich meine, erneuerbare und Batterien, ne? Und moderne Netze natürlich. Das würde doch reichen. Aber gut.
Einer der Scholzens, Sven oder Jens, ich weiß es nicht mehr, muss ich rauskramen, hat die Tage einen kleinen Essay geschrieben darüber, dass das Problem der Konservativen ist, dass sie kein Konzept von Zukunft haben. Und das finde ich. Das ist natürlich ein bisschen polemisch, er führt das etwas weiter aus, schwächt das dadurch ein bisschen ab, ich kram das raus. Aber ich finde das eine sehr, sehr gute Erklärung dafür, dass diese Leute an so einem Quatsch festhalten. Also, ne, dann, okay, Kernkraftwerke kriegen wir den Leuten einfach nicht mehr verkauft. Ja? Aber dann halt moderne Kernkraftwerke, weil das sieht aus, als wäre es Zukunft, ist aber eigentlich Vergangenheit. Weil das ist ja das, was sie immer wieder machen. Das sind E-Fuels, das sind Wasserstoffautos. Das ist ja so eine Pseudo-Zukunft, eine Scheinzukunft, die die verkaufen wollen. Tatsächlich halten sie aber an der Vergangenheit fest. Und ich fand das einen sehr, sehr guten Punkt. Konservative haben kein Konzept von Zukunft.
Ursula von der Leyen halte ich ja eher für so eine Art, weiß ich nicht, so ein bisschen wie Merkel, Angela Merkel.
Naja,
ne? Ich glaube, die hat schon ein Konzept von Zukunft, aber sie weiß, dass sie den anderen Konservativen das erzählen muss. Das ist, glaube ich, tatsächlich der Punkt.
Ich hoffe sehr, dass sie das besser weiß. Ja. Bei so jemandem wie von der Leyen, bei aller Kritik, die ich an ihr habe, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass sie es besser weiß und das eben wirklich den echten Konservativen erzählt, weil vielleicht ist sie ja gar keine. Ich bin wieder ein bisschen auf Krawall gebürstet, merke ich gerade. Habe ich noch eine gute Nachricht? Ja, ich habe eine gute Nachricht. Die dockt unmittelbar an deine jetzt gerade an. Die Wissenschaft hat nämlich festgestellt, dass der Regenwald schneller nachwächst, als wir bisher gedacht haben. Proband waren verschiedene Regenwaldflächen im Chocó im Nordwesten von Ecuador. Die haben 16 Gruppen von Organismen untersucht, Tiere, Pflanzen, Bakterien, insgesamt über 1000 Arten und haben gesehen, dass sich innerhalb von 30 Jahren, nachdem man den Regenwald in Ruhe gelassen hat, also nicht abgeholzt, abgebrannt, dass sich innerhalb von 30 Jahren die Artenvielfalt auf über 90% des ursprünglichen Niveaus erholt hatte. Drei Viertel der typischen Tier- und Pflanzenarten sind wiedergekommen und die sind wichtig, die Tiere, vor allen Dingen Fledermäuse, Affen und andere Säugetiere und Vögel, schleppen die Baumsamen wieder in die gerodeten Flächen ein. Die Dungkäfer, graben das Zeug in den Boden. Ja, und alle anderen sorgen für Bestäubung und dann wächst der ganze Kram wieder.
Schön.
Aber nur, wenn in der Region, die betroffen ist, noch ein paar unberührte Wälder stehen. Weil das sind Reservoirs, aus denen sich dann die Tier- und Pflanzenarten wieder ja, ausbreiten können in die Brachflächen. Also du brauchst sozusagen, wie beim Kefir, ne?
Ja,
eine Starterkultur.
Genau. Schön. Ja, auch eine schöne Nachricht oder irgendwie sehr spannend ist das, was Sham Jaff uns diese Woche mitgebracht hat. Und zwar schauen wir mit ihr heute auf das Wasser in der Sahara.
Mhm.
Ich weiß nicht, ich habe davon vorher noch nicht gehört gehabt, glaube ich. Aber es gibt da ein ganz faszinierendes Phänomen. Ein großes Reservoir, in dem fossiles Grundwasser lagert. In der Sahara. Und genau das wollen sich jetzt drei Staaten aufteilen. Und wer das ist und was die für Pläne haben, das erzählt uns jetzt die Sham.
Ja, am 30. April, da haben drei Länder in Nordafrika etwas ganz Besonderes gemacht. Nämlich sie haben ein sehr, sehr, sehr wichtiges Abkommen in Tripolis unterschrieben. Und zwar, es handelt sich um die Länder Libyen, Algerien und Tunesien. Und es ist ein Abkommen, das auf den ersten Blick sehr technisch klingt, aber beim zweiten Blick nach einer der, ja, eigentlich nach einer der wichtigsten Nachrichten aus der Region seit Jahren aussieht. Es handelt sich um ein Abkommen über einen riesigen unterirdischen Wasserspeicher, der tief unter der Sahara und unter diesen drei Ländern eben liegt. Es ist ein Wasserspeicher, der sich eben, wie gesagt, unter allen drei Ländern befindet und der ist sehr, sehr, sehr groß. Also es ist eine Fläche von fast 1 Million Quadratkilometer. Das ist größer, auf jeden Fall ist es größer als Deutschland. Wahrscheinlich noch ein paar Länder da dazugenommen. Und in diesem Wasserspeicher ist Wasser von vor Jahrtausenden von Jahren. Da schlummert eben Wasser, das vor Jahrtausenden von Jahren da reingesickert ist, als die Sahara noch grün war. WissenschaftlerInnen nennen dieses Wasser eben Fossil Water. Das ist uralt, das ist sehr kostbares Wasser und vor allem, und das ist das Wichtige hier, es ist nicht erneuerbar. Das heißt also, wer eben dort bohrt, der zapft also einen Vorrat an, der sich eben nicht auffüllt. Und die Bohrungen, die reichen mittlerweile auch schon bis zu 1000 Meter tief. Also es wird auf jeden Fall gebohrt. Und der Vorrat, der schwindet natürlich auch als Konsequenz sehr, sehr schnell. Die drei Länder, die entnehmen zusammen jedes Jahr tatsächlich aus diesem Wasserspeicher unter der Sahara 2,5 Milliarden Kubikmeter. Die Erneuerungsquote, die natürliche Erneuerungsquote, die liegt auf jeden Fall weitaus niedriger. Das heißt also, es gibt eh sowieso sehr viel weniger Wasser in diesem Wasserspeicher. Aber um das restliche Wasser, was es dort noch gibt, eben gut und fair untereinander aufzuteilen, da haben die drei Länder sich eben dazu beschlossen, eine Tripoli-Deklaration zu unterschreiben. Was die jetzt regelt, ist Folgendes. Und zwar jedes Land jetzt bekommt eine feste Entnahmequote. Und das Wasser wird dann gemeinsam überwacht. Und das Ganze soll eben sehr vieles eindämmen, wie zum Beispiel ganz natürliche Risiken wie Verschmutzung, wie Übernutzung, wie aber auch Versalzung, ja. Und das Ganze soll eingedämmt werden durch eine gemeinsame Kontrollinstanz eben unter diesen drei Ländern. Das ist alles nicht selbstverständlich. Also diese Nachricht ist überhaupt nicht selbstverständlich. Wasser ist in dieser Region und überhaupt ganz generell gesehen ein Konfliktstoff, ein sehr, sehr wichtiger Konfliktstoff. Ja, wir sehen ja auch in den letzten Jahren, was da beim Nil passiert ist. Ja, das ist das bekannteste Beispiel, würde ich jetzt mal sagen, für sogenannte Wasserkonflikte. Das ist das zwischen Äthiopien und Ägypten. Da hat ja Äthiopien zum Beispiel seit dem Bau dieses riesigen Staudamms hat Äthiopien Ägypten faktisch eigentlich in Geiselhaft genommen, weil es eigentlich tatsächlich jeden Moment entscheiden könnte, der gesamten ägyptischen Zivilbevölkerung das Wasser einfach abzudrehen. Und Kairo droht immer wieder mal mit Militäreinsätzen, weil es eben genau das fürchtet. Es gibt auch zum Beispiel zwischen Marokko und Algerien gibt es auch einen gemeinsamen Wasserleiter, wo beide ja auch parallel eben pumpen, jeder so viel wie er kann, ohne Absprache. Also da ist auch Konflikt auf jeden Fall vorprogrammiert. Und das ist jetzt bei diesem Sahara-Wasserspeicher, eben bei diesem bestimmten einen Sahara-Wasserspeicher da, dass es so anders gelaufen ist, das hat natürlich Gründe, strukturelle Gründe. Also einerseits ist so, das Wasser liegt halt eben sehr still. Es liegt ganz tief im Boden, also es fließt nicht von einem Land ins andere. Niemand kann also sozusagen buchstäblich dem Nachbarn den Hahn zudrehen. Und deswegen macht es auch die Verhandlungen weniger existenziell, ja, und damit auch natürlich sehr viel leichter. Und dazu kommt auch, dass es das Ganze ist jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen passiert, sondern die drei Länder haben schon seit den 60er Jahren diese Diskussionen. Ja, die reden schon seit Jahrzehnten miteinander über genau dieses Wasser. Und es gibt auch seit 2006 gibt es auch einen formalen Mechanismus, auf den sie sich da geeinigt haben, einen formalen Konsultationsmechanismus, ja, mit jährlichen Treffen, mit gemeinsamen Datenbanken, mit allem drum und dran, also auch mit so abgestimmten Modellen jeweils auch. Also dieses Abkommen ist auf jeden Fall nicht ein Anfang gewesen oder ein Anfang einer Kooperation gewesen, sondern man ist da schon sehr viel weiter zum Glück. Es ist deren, ja, sozusagen deren bisheriger Höhepunkt. Natürlich ist diese Deklaration jetzt nicht das Nonplusultra. Es löst ja nicht das Problem, dass das Wasser natürlich trotzdem verschwinden wird, auch mit diesen festen Entnahmequoten. Aber das ist jetzt erst einmal eine sehr, sehr wichtige Nachricht, weil in dieser Region und wie gesagt, generell Wasser ist eine unglaublich wichtige Ressource für uns alle. In einer Region vor allem auch, in der eben Wasserstreitigkeiten auch in letzter Zeit regelmäßig in Gewalt gemündet sind. Es gab auch tatsächlich vor kurzem erst Auseinandersetzungen um Wasserressourcen in der Region. Ich glaube, das war in Tschad, wo mehrere Menschen umgekommen sind. Genau was dieses Thema angeht. Und genau in so einer Region, wo es eben in letzter Zeit da häufiger eben solche Nachrichten zu lesen waren. Da ist eben so eine Art funktionierendes Abkommen, so ein Kooperationsabkommen zwischen drei Staaten keine Selbstverständlichkeit. Es könnte sogar ein Modell sein für vielleicht noch ähnliche grenzüberschreitende Systeme, die es da noch gibt. Also Wasserdiplomatie gibt es bereits schon seit Jahrzehnten und ich glaube, das wird sogar noch mehr an Bedeutung zunehmen in den nächsten Jahren. Es gibt ja auch in der Region noch einen weiteren Wasserspeicher, der noch tatsächlich viel, viel, viel größer ist und für das es kaum Kooperation gibt. Also die Hoffnung ist natürlich, dass dieses Abkommen, dass diese Gespräche um genau diesen einen Wasserspeicher vielleicht eine Inspiration sein könnten für andere Gespräche. Also das Abkommen ist jetzt, um es nochmal kurz zusammenzufassen, ist jetzt eine Happy News, aber noch kein Happy End.
Sowas in der Art, so ein Grundwasserspeicher, einen abgeschlossenen, gibt es auch in Deutschland. Und zwar gibt es unter Bad Essen ein Urmeer. Das heißt, da ist, das ist halt Salzwasser, das ist der Unterschied. Da ist halt Salzwasser eingeschlossen in so einer Kaverne und seit, weiß ich nicht, 200 Millionen, Milliarden Jahren von der Außenwelt abgeschlossen. Das ist ganz, ganz interessant. Und das pumpen sie auch hoch, die Sohle pumpen sie hoch und salinieren die, also machen da Salz draus, was man dann auch kaufen kann. Und ich bilde mir ein, dass es anders schmeckt, aber es geht halt so ist mit Dingen, bei denen man vorher gesagt kriegt, dass sie anders schmecken. Ne? Also.
Ja, das war die eine gute Nachricht. Ich habe noch eine gute Nachricht mitgebracht.
Donnerwetter.
Und zwar kommt sie aus der Bundesregierung, die ja viel gescholten wird, auch von uns. Aber einer hat tatsächlich noch ein bisschen Lob verdient diese Woche. Und das ist Carsten Schneider, unser Umweltminister von der SPD, der wenigstens ein bisschen versucht, die Fahne der Umwelt hochzuhalten in dieser Regierung. Und zwar soll es ein Gesetz geben, das besonders schwere Umweltdelikte in Zukunft von einem Vergehen, was nicht so schwer bestraft wird, zu einem Verbrechen hochstuft, zumindest bei Privatpersonen. Aber das ist schon gut, weil oft verstecken sich Privatpersonen hinter ihren Unternehmen. Ne? Ich sage nur VW-Dieselskandal.
Naja, wir können ja auch einfach, weiß ich nicht, eine GmbH anmelden und dann Altreifen verbrennen im Namen der GmbH. Ne?
So war's. Und wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich habe mir jetzt auch noch nicht so genau den Gesetzesentwurf durchgelesen, das müsste ich auf jeden Fall im nächsten Schritt noch tun, dann soll eben das auch nicht mehr so einfach sein. Also, dass sich Privatpersonen dann hinter den Unternehmen verstecken können, denn wenn sie als zum Beispiel Chef dieses Unternehmens entschieden haben, wir nehmen hier einen schweren Umweltschaden in Kauf, um Geld zu verdienen, dann sollen sie eben auch persönlich vor Gericht gebracht werden können.
Die große Haus 1 Altreifenverbrennung.
Oh Gott. Naja, und also Lob ist gut, aber letztendlich setzt Carsten Schneider damit auch nur eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2024 um. Aber trotzdem, das ist eine gute Sache, weil auch für Unternehmen soll dann die Höchststrafe, die mögliche, höher gesetzt werden, also viermal so hoch werden, als sie bisher ist. Und was ich auch wichtig finde, oder zumindest für die Polizei ist das wichtig, um Ermittlungen überhaupt erleichtern zu können, soll bei solchen besonders schweren Umweltstraftaten auch die Telekommunikationsüberwachung erlaubt werden. Das ist nämlich bisher noch nicht. Mhm. Das ist ja in allen möglichen Bereichen. Ne? Also du brauchst natürlich eine richterliche Genehmigung, um Telefone abzuhören und E-Mails mitlesen zu können. Da gibt es die entsprechenden Gesetze. Aber das galt eben bisher nicht für Umweltverbrechen. Beziehungsweise es waren ja auch keine Verbrechen, sondern Vergehen. Jetzt sind es Verbrechen und jetzt können die Leute auch dann abgehört oder E-Mails mitgelesen werden.
Da bin ich ja dann mal gespannt, weil bisher ist ja das Problem an diesen richterlichen Erlaubnis von Abhörbeschlüssen, dass die Staatsanwaltschaft zum Richter geht und sagt, ich will mal abhören, der Richter zeichnet es einfach gegen und gut ist. Angeblich verweigern die Richter oder die Gerichte so selten ihre Zustimmung, weil es mehr Arbeit ist, es abzulehnen, weil das muss begründet werden. Die Zustimmung muss nicht begründet werden.
Ah, interessant.
Das ist eben das Problem. Also darum gibt es halt so viele Abhörgeschichten, weil es so einfach ist, die Genehmigung zu kriegen. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn es jetzt auch der Industrie an den Kragen geht, ob dieser Richtervorbehalt dann vielleicht irgendwie ein bisschen ernster genommen wird in der Zukunft. Es würde mich nicht wundern.
Oh ja, dann hätte das ja doppelt was Gutes. Ja, es gibt bei der Heinrich-Böll-Stiftung einen Vorschlag, der stammt aus dem letzten Jahr, wie diese Richtlinie in Deutschland idealerweise umgesetzt werden sollte. Und ich würde vorschlagen, diesen Vorschlag könnte man ja mal dann gegen den Gesetzesvorschlag von Carsten Schneider halten und gucken, wie sehr die SPD auch das wieder zugunsten ihrer Koalition mit der Union verwässern kann. Aber es ist erstmal eine gute Nachricht, weil sie haben einen begrenzten Rahmen. Also, ne, also sie können es nicht komplett zugunsten der Unternehmen jetzt aufweichen.
Modale Filter. Weißt du, was das ist?
Nee, in welchem Zusammenhang?
Kiezblocks.
Was? Kiezblocks?
Kiezblocks sind Modalfilter. Ich finde Kiezblock einen blöden Namen, weil das sofort so, ne, da wird geblockt. Ne, die wollen mich blocken. Das ist immer so, wenn ich einem Autofahrer sage, da wird ein Kiezblock eingerichtet, da komme ich ja nicht mehr durch. Wenn ich sage, da wird ein Modalfilter eingerichtet, dann muss er erstmal nachdenken. Und das tut Autofahrern prinzipiell ganz gut, nachzudenken. So, das heißt ja gerne, diese Modalfilter, also diese Kiezblocks, das heißt Durchfahrsperren in bestimmten Bereichen der Innenstädte, wo Einbahnstraßensysteme dafür sorgen, dass der Durchgangsverkehr draußen bleibt weitgehend. Das heißt immer, die Rand- und Landbevölkerung, die sagt halt immer, das wäre ja immer nur zum Wohl dieser grünen Besserverdiener auf den Lastenrädern.
Hm.
Wo ich dann immer denke, ja, Pippi, so ein Lastenrad kostet halt weniger als dein Auto. Und wenn du besser durchkommen willst, kauf dir halt ein Fahrrad. Ja, also man sieht an diesem Scheinargument halt auch immer ganz gut, dass es den Leuten überhaupt nicht um lebenswerte Räume geht, sondern sie so quasi religiös an dieser Autoideologie aus dem letzten Jahrtausend festhalten. Weil nie vergessen, der Mensch fürchtet Veränderung. Ja, also im Sinne von Austritt aus der Comfortzone, also aus allem Erleben und Verhalten, was wir in der Vergangenheit gelernt haben, über dessen Sinn und Nutzen wir nicht mehr nachdenken. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer der Lichtschalter in der Wohnung, vor und nach deinem Umzug. So, zurück zu den Kiezblocks Modalfiltern. Der Tagesspiegel hat mal nachgefragt, weil wir haben ja hier in Berlin eine große Diskussion um Modalfilter, aber wir sind ja in meiner Wahrnehmung die einzige europäische Metropole, die sowas nicht sinnvollerweise einfach mal macht, sondern wo es immer Kloppereien gibt drum. Jetzt hat der Tagesspiegel geguckt, hat ein paar Studien gelesen, bezieht sich im Wesentlichen natürlich auf Berlin, dürfte aber so oder so ähnlich auch für andere Städte in Deutschland gelten. Also der größte Unterschied dürfte da nur sein, dass Berlin im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten schon seit Jahrzehnten dramatisch schlecht regiert wird. Das stellen sie dann auch fest in diesem sehr langen Artikel, den ich da gelesen habe. Was sie gesehen haben, ist, als sie gekommen ist, dass Bürger und Verwaltung eine verschiedene Sprache sprechen. Sie schreiben, während die Verwaltung die Bürger als Träumer mit utopischen Vorstellungen wahrnimmt, sprechen die Engagierten im Gegenzug von ewig Gestrigen, die sich nicht vom überkommenen Ideal der autogerechten Stadt lösen könnten. Die Umsetzung würde oft an der Trägheit der Verwaltung und der mangelnden Bereitschaft zum Handeln scheitern. Schön. Nicht vergessen, wir sind in Berlin. Ja? Mhm. Und Grund dafür, schreiben sie, ist ein typisches Berlin-Problem, nämlich chronischer Ressourcenmangel, eine institutionelle Lähmung in den Ämtern, dysfunktionale Strukturen, überaus komplexe, die Zuständigkeiten zwischen Behörden, Bezirken und Senat zersplitternde Wege. Sie sehen auch, dass von diesen Kiezblocks benachteiligte Viertel am stärksten profitieren. Es gibt eine Studie, die haben einen Index erstellt über Lärmbelastung, Luftverschmutzung, Hitze, fehlendes Grün, soziale Benachteiligung und haben gesehen, dass Kiezblock-Initiativen die Umweltgerechtigkeit verbessern würden.
Tja.
Es profitieren sozial Benachteiligte, es engagieren sich aber vornehmlich die privilegierten Schichten.
Ja.
Das müssen sie aber auch, weil du brauchst Artikulationsfähigkeit, Zeit und Kontakte in die Politik. Ohne funktioniert es nicht. In Berlin ist eine Ausnahme. In Berlin sind die Modalfilter im Wesentlichen zurückzuführen auf Graswurzelbewegungen, also auf Initiativen aus der Bürgerschaft und nicht von oben, wie es in anderen Ländern passiert, also Katalonien, ne, so Barcelona, London, Paris, da kommt es von oben. Ja, da wird eine sinnvolle politische Entscheidung getroffen und durchgesetzt und sich gestritten mit der Bürgerschaft. Hier musst du eine sinnvolle politische Entscheidung gegen die Regierung durchsetzen.
Ja, aber es funktioniert.
Ja, aber nicht gut genug. Ne? Das ist eben das Problem. Schreiben Sie auch in dem Artikel. Das ist ein sehr langer Artikel, sehr interessant. Mhm. Leider auch wieder hinter einer Paywall. Sie sehen auch, dass die aber Initiativen und die, ja.
Ich fand gestern interessant, da hatte der Ingvar
Perovanovic
genau auf Blue Sky gepostet, dass Hamburg jetzt die erste Schulstraße hätte. Mhm. Das war ganz groß und ganz toll. In Hamburg hat er es ganz toll gefeiert und ich dachte so, hä, wir haben in Friedrichshain, allein in Friedrichshain schon zwei.
Ja, also, aber wer hat die in Hamburg eingeführt? Hat das die Bürgerschaft gemacht oder hat das
das weiß ich nicht.
Die Regierung gemacht?
Eher die wahrscheinlich eher die Regierung, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht.
Aber ich dachte, also, oft wissen wir gar nicht, wie gut es auch teilweise schon läuft. Aber du hast recht, es kommt immer von den Bürgern in dieser Stadt
hier. Genau, es kommt immer von uns. Ja. Was sie auch sehen ist, dass Initiativen, also sowohl Initiativen als auch die Ämter, von einer autofreundlichen Gesetzgebung ausgebremst werden. Das Problem ist, dass die Straßenverkehrsordnung nämlich sagt, der Autoverkehr darf nur eingeschränkt werden, wenn Kinder auf dem Schulweg in der Sicherheit bedroht sind oder ähnliche Gefahren drohen. Weil man die Lebensqualität verbessern will, darf man den Autoverkehr nicht einschränken.
Hm.
Ja, Klimaschutz genauso darf man, also da muss es irgendwelche anderen Gründe muss es geben. Dann haben sie noch mehr gesehen. Sie haben gesehen, dass Daten die Rechtsvorschriften schlagen würden. Also überall da, wo gesagt wird, nein, das können wir nicht, das ist illegal, das gehört sich nicht, das wollen wir nicht. Wenn dann mal Zählungen gemacht werden, ja, also Verkehrszählungen gemacht werden, gefährliche Situationen gemacht werden, Geschwindigkeitskontrollen gemacht werden oder sowas, und ja, im Grunde die Diskussion dadurch objektiviert wird, stellt sich raus, dass die Modalfilter haben wollen, typischerweise Recht haben. Problem ist, die Verkehrsverwaltung sagt, ja, dann beweist doch mal, dass ihr recht habt, weigert sich aber, für die Daten zu bezahlen.
Hm.
Ja, die müssen dann schön die Bürgerinnen und Bürger selbst erheben. Was allerdings auch passiert ist, es passiert Verdrängung, weil das Problem ist natürlich, da wo sich die Lebensqualität erhöht, wollen dann die Leute mit viel Geld viel lieber wohnen.
Ja.
Ja? Weniger Lärm, weniger Dreck, mehr Grün, mehr auf der Straße sitzen und ein Käffchen trinken und sowas, führt dann irgendwann zur Mieterhöhung. Klar, als Vermieter würde ich dann halt auch sagen, ja, wieso, du hast es doch gut hier, da zahlst du jetzt erstmal 3 Euro mehr pro Quadratmeter. Ob es diesen Zusammenhang wirklich gibt, ist wissenschaftlich noch nicht sauber geklärt. In Barcelona scheint es Hinweise zumindest darauf zu geben, dass die lebenswerte Stadt eine teurere Stadt wird. Für Berlin gibt es natürlich wieder mal keine Daten, aber sie appellieren halt, also der Artikel appelliert halt an die Politik, das dann wenigstens nicht aus den Augen zu verlieren. Also im Zweifelsfall dann auch noch Milieuschutz zu betreiben gleichzeitig.
Außerdem gehört zur Lebensqualität auch die bezahlbare Miete, wie der Economist jedes Jahr nämlich wieder auch sehr stark betont.
Ja,
der
ja jedes ist doch bezahlbar, Jahr die, ich kann sie doch bezahlen.
Der jedes Jahr die lebenswerteste Stadt krönt und da war Wien in den vergangenen Jahren sehr, sehr oft mit dabei, eben weil man sich es auch einfach leisten kann, da zu leben. So.
Ja.
Ja, kommen wir zum Limerick der Woche. Es war nicht so
ganz. Ich hätte noch, nee, einen hätte ich dann aber noch.
Ja,
dann hast
aber
du mich aber
es ist jetzt,
Nee, komm, einen habe ich noch.
Aber dann mach schnell.
Der geht auch schnell. Es gibt nämlich noch ein sehr schönes Open Source Intelligence Projekt. Also Open Source Intelligence, Informationsgewinnung aus öffentlich zugänglichen Quellen. Ne? Und das betrifft Palantir. Palantir ist ja diese fragwürdige Firma, die bietet Softwarelösungen an zur Systemanalyse und Big Data, also Auswertung großer Datenmengen, ist perfekt geeignet für einen repressiven Überwachungsstaat, weil das Ding letztlich alles sammelt, was es über ein Thema, für so Innenministerinnen und Innenminister ist das Thema ja immer die Bürgerinnen und der Bürger, weil die sind eine Gefahr für den Staat, was es über dieses Thema zu sammeln gibt. Und im zweiten Schritt wird es dann verwendet, um abweichendes Verhalten zu erkennen, zu sanktionieren. Oder halt, und das mögen Autoritäre ja wieder am liebsten, vorherzusagen, wer sich demnächst wie abweichend verhalten wird. Einschub, was ein Hirngespinst ist. Weil nur weil du weißt, was ich kaufe, weißt du noch lange nicht, was ich denke. Ja? So, und dieses Open-Source-Projekt jedenfalls heißt Palantir Watch und trägt alle möglichen öffentlichen Informationen über Palantir zusammen und bereitet die so auf, mit so einem schönen Dashboard auf einer Webseite, so aufbereitet, dass unser eins Schlüsse daraus ziehen kann, wenn wir denn Schlüsse daraus ziehen wollen. Da gibt es so eine Weltkarte, wo sind die aktiv, woher kommt eigentlich deren Geld, wo lobbyieren die wie, was sind da für Gerichtsverfahren anhängen, was gibt es für Medienberichte über Palantir. Ja, ganz schön, kann man ab und zu mal reingucken und gucken, was Palantir so macht. Ich finde, sowas sollte es viel öfter geben. Gab es ja auch mal über Elon Musks Privatflugzeug.
Ja.
Wo fliegt der wieder hin?
Fand der so. Ja ganz schlimm.
Palantirwatch.org.
Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zum Limerick der Woche. Und in der vergangenen Woche haben wir ein ziemlich schweres Thema ausgegeben. Zumindest fand unser Wochendämmerungspoet es ein bisschen schwierig, weil er meinte, naja, also das ist ja in sich schon Satire oder es ist ja kaum mehr zu toppen. Also wie willst du denn das noch toppen? Donnyland. Aber hier ist, was er daraus gemacht hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Donnyland. Im Donbass, da gibt's ein Stück Land, verwüstet, verloren und verbrannt. Ein trauriger Flecken, voll Trümmer und Schrecken. Zu Recht wurd's nach Trump nun benannt.
Ja, wenn die Realität so komisch ist, wird der Limerick-Poet melancholisch.
Ich würde Hanne nehmen diesmal.
Ja.
Ein Bewohner des künftigen Donnyland fragt sich, wie man den Zustand von Donny nennt. Dem brennt ja der Hut, passt bei Donny nicht gut. Er scheint es, dass Donny der Pony brennt.
Ich fand den von Regina Meyer sehr schön.
Natürlich fandst du das. Das habe ich mir schon gedacht, sonst hätte ich den genommen, alleine wegen der ersten Zeile, aber ja.
Die ja letzte Woche, ich hatte sie letzte Woche vorgelesen, also ihren Limerick, aber wir haben uns beide ein bisschen über das Versmaß beschwert. Hier ist ihre Antwort. Ach's Versmaß ist so deine Mutter, vom Donnyland bis nach Kalkutta. Frei reimt sich's gewiss, ohne Silbengeschiss. Das meint übrigens auch die Judda. Was da haben wir für ein Thema diese Woche? Ich sage Jugendschreck. Was sagst du?
Ich sag OPEC.
Och. Nee, dann Jugendschreck.
Reimt sich OPEC drauf übrigens, aber ja.
Ja. Für die advanced, fortgeschrittenen Limericks.
Genau, Mehrebenen. Für die Mehrebenen-Limericks.
Okay, und dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Zu viele Unwägbarkeiten.
Dienstag.
Aktien- und Ölmärkte ernüchtert.
Mittwoch.
Trotz steigender Inflation verliert der DAX nur minimal.
Donnerstag.
DAX geht im Plus ins lange Wochenende.
Freitag. Ja. Revolutionärer erster DAX oder so? Ich weiß nicht.
Schön. Revolutionärer erster DAX, das finde ich geil.
Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
Hallo Kada.
Was konntest du denn in den vergangenen 3 Stunden noch finden, was du gerne korrigieren würdest? Oder du hast ja auch einen Rechercheauftrag von uns bekommen, was du daraus finden konntest.
Ja, ich fange mal an mit einer kurzen Ergänzung zu diesen Jugendschreck-Lautsprechern. Also gehört hatte ich von denen auch schon mal, aber nie näher angeguckt. Da scheint es vor allem um ein Gerät zu gehen, was Mosquito heißt, markentechnisch. Und das arbeitet wohl in einem Bereich zwischen 17 und 18,5 Kilohertz. Ja, und die Aussage, dass jetzt nur junge Leute diese Töne hören können, das finde ich so ein bisschen schräg, weil es ist zwar richtig, dass bei vielen Menschen so ab Mitte 20 das Hörvermögen in den höheren Frequenzbereichen, also auch schon ein bisschen unterhalb von 17 Kilohertz, deutlich abnimmt, aber es ist pauschal einfach falsch, dass nur Kinder oder Jugendliche diese Töne hören könnten, beziehungsweise als unangenehm empfinden würden. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass teilweise noch etwas mehr in höheren Bereichen höre als Leute, die gleich alt sind wie ich, aber jetzt vielleicht auch nicht das beste Gehör habe. Also ja, es gab wohl auch ein Gutachten mal eines Ministeriums dazu, bei dem gesagt wurde, ja, also wir würden die Dinger jetzt nicht verbieten, aber so ganz sicher, dass die unbedenklich sind, sind wir uns auch nicht. Das einfach als Ergänzung dazu, weil ich fand das mal gut irgendwie, weil teilweise liest man in Beiträgen Ultraschall und bei Ultraschall denkt man so an Fledermäuse. Ja. Und da habe ich nur gedacht, das kann ja Quatsch sein. Wie soll das dann bei Kindern und Jugendlichen funktionieren?
Das können nicht mal Kinder und Jugendliche.
Genau. Und vor allem habe ich mir auch gedacht, was ist mit Hunden? Also ist es nicht für Hunde dann total schlimm? Naja, belassen wir es mal dabei. Ich möchte weitergehen zum Thema Urteil zur Kritik an der Ausgewogenheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Also Holger hatte ja erwähnt, das gab es da nicht vor kurzem so ein sehr wichtiges Urteil vom Bundesverwaltungsgericht oder sogar Bundesverfassungsgericht. Also das Urteil, das er meinte, kam, glaube ich, vom Bundesverwaltungsgericht. Also da gab es eine Klägerin. Ursprünglich wurde das in bayerischen Instanzen verhandelt, aber die wollte eben den Rundfunkbeitrag mit der Begründung nicht zahlen, dass der ÖRR kein vielfältiges und ausgewogenes Programm biete und der vorherrschenden staatlichen Meinung als Erfüllungsgehilfe diene. Also so hat es das Bundesverwaltungsgericht zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob die Klägerin sich so gewählt ausgedrückt hätte selber. Auf jeden Fall hat das Bundesverwaltungsgericht das Verfahren zurück an den bayerischen Verwaltungsgerichtshof verwiesen. Der hatte den Antrag der Klägerin wie auch die Vorinstanzen schon abgelehnt, aber wie das Bundesverwaltungsgericht eben fand, nicht mit ausreichender Begründung. Trotzdem kann man zusammengefasst sagen, wer den Rundfunkbeitrag aufgrund von angeblich mangelnder Qualität oder Vielfalt des Programms nicht zahlen will, der steht vor einer enormen argumentativen bzw. rechtlichen Herausforderung. Also das Bundesverwaltungsgericht hat im Grunde gesagt, die Verfassungsmäßigkeit von dem Rundfunkbeitrag, die steht erst dann in Frage, wenn das aus Hörfunk, Fernsehen und Telemedien, also rechtlicher Begriff für Internet, bestehende Gesamtangebot von allen Rundfunkanstalten, nicht nur der, über die du dich vielleicht in deinem Bundesland beschwerst, ne, wenn das Gesamtangebot über einen längeren Zeitraum, die haben so von 2 Jahren gesprochen, quasi es da Beweise gibt, dass die regelmäßige Defizite haben hinsichtlich der gegenständlichen und meinungsmäßigen Vielfalt, also alle möglichen Sachen, die man da nachweisen muss. Ne, wenn sich das bestätigt im Rahmen der Beweiserhebung, zum Beispiel von dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof jetzt in dem Fall, dann kann der das im Rahmen der Normenkontrolle dem Bundesverfassungsgericht zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit vorlegen. Also auch damit ist dann noch gar nicht gesagt, dass du dann den Rundfunkbeitrag los bist, wenn dir diese Beweisführung gelingt, sondern dann geht es eben ans Bundesverfassungsgericht. Ja, ist wahrscheinlich ein tolles Spielfeld für Medienrechtler.
Klingt so.
Ja, dann wird es ein bisschen medizinisch. Du hattest ja zu einer Studie berichtet über die Sinnhaftigkeit von also Knie-OPs, bei denen der Meniskus verkleinert oder Teile des Meniskus entfernt werden, dass die ja oft nicht so viel Wirksamkeit zeigen, wenn man sie vergleicht mit wir tun nur so, als wir hätten dich operiert, also Placebo-Effekt. Dazu habe ich nochmal so ein bisschen rumrecherchiert und da gibt es halt einige Überblicksstudien jüngeren Datums, die sogar den Schluss zulassen, dass diese Operationen keinen Vorteil gegenüber Physiotherapie haben. Also gar nicht diese Placebo-OP ist jetzt unbedingt braucht. Die weisen allerdings darauf hin, dass manche der Studien Schwächen haben, die dazu führen könnten, dass man den Effekt von OPs sogar unterschätzt. Und sagen halt eben, okay, wenn Physiotherapie quasi scheitert, dann lohnt es sich vielleicht doch, diese OPs tatsächlich anzugucken. Das wollte ich dann noch einschränkend erwähnen. Und ich habe die Studie rausgefunden, an die Holger sich erinnert hat, zum Thema Akupunktur. Er hat das Akronym fast richtig im Kopf gehabt. Er hat ja GERAC gesagt und korrekt ist GERAC. Ausgeschrieben steht das für die German Acupuncture Trials. Und dabei wurde unter der Leitung der Ruhr-Uni Bochum an verschiedenen Orten in Deutschland die Wirkung von Akupunktur bei verschiedenen chronischen Schmerzen untersucht. Die haben Akupunktur zum Beispiel nach traditioneller chinesischer Medizin verglichen mit dem jeweils üblichen Therapiestandard, quasi, wenn du so willst, westliche Schulmedizin, sowie einer vorgetäuschten Akupunktur an quasi unwirksamen Punkten. Ich will jetzt nicht willkürlich sagen, weil vielleicht haben sie sich da ja irgendwas ausgedacht. Und bei diesen Studien stellte sich bei den meisten Symptomen kein Unterschied zwischen Akupunktur, egal welcher Art, und Standardverfahren heraus. Es gab aber bei Kniegelenkschmerzen und ein bisschen weniger auch bei Kreuzschmerzen tatsächlich einen positiven Effekt der Akupunktur. Allerdings gab es da, so wie bei allen anderen Studien innerhalb von Gerak, keinen Vorteil dieser traditionell chinesischen Akupunktur gegenüber der Scheinakupunktur, also dem Placebo-Effekt. Mhm. Und interessanterweise ist trotzdem die Akupunktur infolge dieser Gerak-Studien bei bestimmten Schmerzbildern eine Kassenleistung geworden. Also bei entsprechend qualifizierten Ärzten, nicht Heilpraktikern, da muss man es immer selber bezahlen. Und im Grunde ist es also so, dass sie aus dem Placebo-Effekt, weil der wirksamer war oder im Zusammenhang mit der Standardtherapie wirksamer war als Standardtherapie allein, haben sie aus dem Placebo-Effekt eine Kassenleistung gemacht. Das finde ich irgendwie so ein bisschen charmant. Cool. Kann man aber vielleicht auch über andere Stellen im System sagen. Ne? Also findest du natürlich vielerorts in der Medizin den Effekt. Aber es gefiel mir irgendwie ganz gut als Bild.
Sehr schön. Das heißt, Hauptsache irgendwie Nadeln werden in den Körper gestochen. Der Rest ist egal.
Genau, in dem Fall anscheinend schon. Damit komme ich zum vorletzten Punkt, nämlich dem Thema, das Sham mitgebracht hat, nämlich dem Grundwassersystem unterhalb der Sahara, bei dem sich jetzt mehrere Länder geeinigt haben, dass sie die gemeinsame Nutzung, über die sie schon lange diskutieren, ein bisschen besser regeln wollen. Und das kann vielleicht Vorbildcharakter haben für Wasserdiplomatie in Afrika. Also sehr wichtiges Thema. Und ich habe mal noch eine Vergleichsgröße mitgebracht, weil ich fand das so schwer vorstellbar. Ne? Ist das jetzt viel? Und deswegen habe ich mir angeschaut, Deutschland hat 2022 rund 3,8 Milliarden Kubikmeter Grundwasser gefördert. Also etwa das 1,5-fache von dieser gemeinsamen Entnahmemenge von Libyen, Algerien und Tunesien. Allerdings haben wir natürlich auch ganz andere Grundwasservorkommen als die drei Länder. Das muss man natürlich auch sehen. Aber ich finde, das macht das so ein bisschen besser vorstellbar, um welche Mengen es da geht. Und wir in Deutschland sind ja auch nicht super geringe Wasserverbraucher. Wir haben ja auch große Industriewasserverbraucher zum Beispiel. Also es sind schon gigantische Mengen, um die es da geht. Und zuletzt noch habe ich einen Link mitgebracht zu den Vorschlägen, die die Böll-Stiftung Ende vergangenen Jahres gemacht hatte, zu diesem Gesetzentwurf von Umweltminister Carsten Schneider, eben Umweltdelikte besser strafbar zu machen. Genau, aber worin da jetzt genau die rechtlichen Unterschiede in der Umsetzung bestehen, kann sich ja vielleicht jemand, der sachkundiger ist, in den Kommentaren nochmal angucken. Für mich ging dann auch die Zeit ein bisschen aus.
Trotzdem vielen, vielen Dank.
Gerne.
Und ein schönes Wochenende natürlich.
Danke gleichfalls.
Und damit haben wir es auch schon wieder geschafft und sind fast am Ende der Sendung. Natürlich werden wir die Sendung nicht beenden, ohne uns sehr herzlich zu bedanken. Es sind schwierige Zeiten. Einige von euch haben ihr Abo kündigen müssen. Das ist auch völlig in Ordnung. Jeder muss sich zuerst um sich selbst kümmern. Das ist wie im Flugzeug. Aber vielen Dank, dass auch viele neue dazugekommen sind und uns unterstützen, diese Sendung weiterzumachen. Also falls ihr noch irgendwie ein paar Euro zusammenkratzen könnt, seid ihr auch herzlich dazu eingeladen. Auf wochendämmerung.de findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Direkt aufs Konto bei Apple Podcast abonnieren oder eben auch ein Abo bei Steady abschließen. Und besonders lukrativ ist da natürlich ein Beitritt zu den Ultras oder zum Fanclub. Denn wenn ihr da Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor oder was auch immer da drin steht. Und das kommt jetzt.
DINS 1.
Der ME-CFS Awareness Day wird am 12. Mai gefeiert, um das Bewusstsein für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom ME-CFS, zu schärfen und auf die Herausforderungen der Betroffenen aufmerksam zu machen.
Gerade die Woche in Spiegel auch ein Artikel. Ich zitiere, die Zahl der an Long-Covid-Erkrankten ist gesunken. Ende 2025 waren es 757.000. Die Zahl der an ME-CFS-Erkrankten ist gestiegen. Ende 2025 waren es 657.000. Die gesellschaftlichen Kosten haben sich erhöht von rund 63,1 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf rund 64,4 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit anderen Worten, Long-Covid und ME-CFS kosten uns jedes Jahr 65 Milliarden Euro. Silvio, der jetzt mit Jasmin hört und darum zu den Ultras wechselt.
Ah, eine ganz normale Reaktion auf die Weltlage.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Jan Beilicke.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Frage an die Wochendämmerung. Warum haben einige Menschen Glatzen, andere nicht? Die Wochendämmerung antwortet. Alle Menschen haben Glatzen, nur auf einigen wachsen Haare und auf anderen nicht.
Holgi empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Dokumentationen. Diesen Monat Tschernobyl 86 in der ARD-Mediathek und Christoph weiß jetzt, warum er damals nicht im Sandkasten spielen durfte.
Und die Pilze, die Pilze! Und die Wildschweine!
War übrigens alles in der DDR kein Problem. Ich weiß gar nicht, was ihr alle hattet.
Ja, eben. Echt, ey. Wäre mal lieber in den Osten gegangen.
Ja.
Da ist das drüber gezogen.
Die Wolke ist einfach drüber geflogen, ja.
Husch, weg war sie.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Dösewicht ist angecringed durch die KI-Songs zum Wahl Timmy. Irgendwas zwischen Depri-Schlager und Böse Onkels. Ja, dann hörst du den nicht an. Muss doch nicht. Ist doch würdelos genug, wie wir mit diesem Thema umgehen.
Wie wir mit dem Tier umgehen. Das ist auch würdelos.
Das ist nur auffällig würdelos. Ansonsten gehen wir ja auch so würdelos mit Tieren um.
Das stimmt.
Außer mit Hunden, die sind so süß, die würden wir niemals essen. Aber
das
Kühe,
stimmt.
Die essen wir.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica.
Ach ja, Arndt, übrigens. Odonien am 10.8.
Okay. Jessica Kogoy.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Jörg Schäckis für noch mehr Flausch.
Maximilian Schiffers.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wimmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Lisa und Sebastian.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 15. Ein Zitat vom Dalai Lama. Wenn du sprichst, wiederholst du nur, was du schon weißt. Aber wenn du zuhörst, lernst du vielleicht etwas Neues.
Ja, toll, Dalai Lama. Und was ist, wenn ich mir beim Sprechen selbst zuhöre? Hä? Hast du da schon mal drüber nachgedacht, Grinsekatze? Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Herzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matratze aus Spandau.
Matze aus Spandau.
Und so weiter und so weiter und so weiter. Erwisst der Leftwing Commander.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Ben.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst, es ist nicht Herbst.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Tim Christan.
Christoph Langens und Clemens Henning und so weiter.
Nein, da kommen wir auch mal nochmal. Wenigstens
Clemens Langens und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, bleibt dieser Kommentar für die nächsten Wochen geschlossen.
Balter. Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke. Danke.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Mein Pups kriegt als Model Applaus, dein Pups traut sich nur bei Halloween raus.
Christiano der Tauscher.
Benedings da.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Und so weiter.
Marius E.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Die ungarischen Sprachen und so weiter.
Lernu Esperanton.
Stan Fakeman.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Fahrradfahren auf Katan, Gali Grü, Liese.
Sam weiß gar nix.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Du bist genug, du machst genug, du hast genug. Du bist genug, du machst genug, du hast genug. Gieß die verdammten Blumen! Du bist genug, du machst genug, du hast genug.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Anne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
So long and thanks for all the fish. Gruß Martin.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Lux grüßt die Elke Mama, Sally den Pinguin und ihren Papa.
Der Ich grüßt Holgi. Aus Boshaftigkeit.
Natürlich, warum auch sonst. Sebastian Z. grüßt Lisa W. aus O. und dankt dir für die Empfehlung der Wochendämmerung. Hoffentlich merkt sie jetzt, dass sie mitgemeint, dass sie gemeint ist. Mitgemeint ist sie ja sowieso, weil sie ist ja eine Frau.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Hans Hansen.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Tobias Herbst, Blumenbotschafter, sagt, denkt ans Pflanzengießen und tut es auch. Vom Drandenken passiert nämlich nichts.
Nils und Hilke.
Kurze Hose.
Katharina Höll.
Benjamin Hupp.
Simsalabim. Bam, basaladu, saladim. Ibims.
Auf einem Baum ein Kuckuck.
Genau.
Ah, der. Doch nicht.
Nee, ist Roland der Freshcuber.
Auch nicht schlecht. Anja und Jan in Bielefeld.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand und so weiter.
Annette, jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day, also diese Woche wieder.
Michael Jes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Bettina Kairis.
Skandal und so weiter.
Kamikasi.
Jasmin Kieselemack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Danny Knedler.
Anna und Hagen Nose und Zalewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kubetzki.
Janet Lechner.
Nicht leer.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas. Liebe als Botschaft.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Heiko Linke.
Samuel Lübke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde mal duschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Die Messboje, Mist.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Roland Lunatic.
Celine Neubig.
Katrin Neumann.
Gung, nicht patriotischer Europäer aus Damm-Arzgebirg Miriquidi.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Ist der Abspann eigentlich geeignet, um Dinge zu leaken, oder steht denn die Staatsanwaltschaft bei euch?
Ja, können wir ja mal ausprobieren,
ne? Wir wissen im Zweifelsfall, wer du bist, mein Freund.
Ja, das ist halt gefährlich, ne? Naja.
Also ich würde es woanders hin leaken. Also ich würde eher zu Paper Trail gehen oder so, wenn es ein ordentlicher Leak ist. Ja.
Ja, ist besser. Michael Ott.
Axel Philipsenburg.
Nils Plantholt.
Tobias Porto.
Was? Wo? Wer?
Ich habe keine Ahnung, wo ich Tobias
wo
hergeholt
bist du denn
habe.
Jetzt?
Bei Josef Porter natürlich.
Ach so. Ja, und Paper Trail, wenn ihr es da liegt, landet es vielleicht auch am Ende wieder bei Haus 1 und wird ein Podcast rausgemacht. Also insofern Paper Trail, gute Adresse. Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse aufmerksam.
Axel Rasmussen.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rippschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Halt dich an deiner Liebe fest, Rio Reiser.
Lili Rohe.
Sven Rudloff.
Moste Techi wünscht der Person, die unseren Techlöwen entführte, dass deine Unterwäsche immer rutschen möge und gleichzeitig kneifen. Sachdienliche Hinweise bitte an Löwenhilfe mit OE at tex.guru. Löwe, komm nach Hause.
Jürgen Schäfer.
Ralf Schmauder.
Janis Schnitzer.
Dirk Schumann.
Konsens Gibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia T. aus D. diese Woche liebe Grüße von der Ostsee.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Hat sich Elno Murks eigentlich schon mit Rettungsplänen für Timmy gemeldet?
Es ist erstaunlich, dass der sich hier auch schon noch einmischt.
Ja.
Aber irgendwelche anderen Wichtigtour-Millionäre haben ja...
Ja gut, er ist ja auch Milliardär, deswegen haben sie
stimmt,
vielleicht
der
schon
hat das ja
unter
alles.
Seinem Niveau einfach.
Ja, genau, der rettet nur 1000 Buckelwale auf einmal. Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
haben einen guten Vorrat an Eierlikörreiern und Priscilla und Gwyneth Molesworth swingen seit Ostern endlich wieder den Cocktailshaker.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Das ist ein verhohnepiepelter Name.
Robert Ferst.
Verhohnepiepeln ist, finde ich, schön, ist so ähnlich wie Pflaumen-August. Benutze ich ja auch total gerne. Ich bin ja nicht euer Pflaumen-August. Super. Felix sagt, vielen herzlichen Dank.
Also ich kann mit Verhohnepiepeln viel anfangen, mit Pflaumen-August gar nichts.
Depp, schimmerlos. Wenn Sie mich jetzt hier stehen lassen wie einen Depp. Pflaumen-August.
Audra Fischer.
Familie Wärzel.
Luisa Weyers.
But why?
Martin Wittmann.
Thomas grüßt Omas. Thomas grüßt Omas. Gegen rechts. Wir sehen uns am 9. Mai auf der Prüfdemo in unserer Landeshauptstadt.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann
und Jetto Balaschk. Vielen, vielen Dank.
Danke für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 1. Mai 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.